Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum ersten Rabe Info dieser Woche vom Montag, dem 11. März. Heute mit diesen Themen: Ohne politische Scheuklappen, Erziehung aus Sicht der Kinder. Und 2 Jahre nach Fukushima. Unser Kopf der Woche ist der japanische Nuklearingenieur Masashi Goto. Am Mikrofon begrüßt Sie Benedikt Bachmann.
Rabe Info 95,6.
Jetzt hat Michael Spahr die Nachrichten.
Am Samstag demonstrierten auf dem Berner Münsterplatz etwa 300 Menschen gegen Atomkraft. Vor dem Münster wurde ein 5 Meter hoher Anti-AKW-Turm errichtet. Mit dieser Aktion gedachten die Demonstrierenden der Katastrophe von Fukushima. Heute vor 2 Jahren führte ein Erdbeben im Osten von Japan zu einem massiven Unfall bei mehreren Atomkraftwerken in Fukushima. Noch heute sind die Schäden nicht behoben. In Japan wurde heute eine Schweigeminute abgehalten. Mehr zum Jahrestag von Fukushima später im Info. Tausende von Tessiner und Tessinerinnen nahmen laut diversen Medienberichten am Samstag Abschied von Giuliano Bignasca, der Mitbegründer der Lega dei Ticinesi und Herausgeber des Parteiblatts Il Mattino, starb in der Nacht auf Donnerstag. Giuliano Bignasca hatte vor allem in den 90er Jahren mit seiner rechtspopulistischen Politik die Massen bewegt. Im Tessin wuchs die Rechtsaußenpartei Lega dei Ticinesi zu einer starken Kraft an, die mit Marco Borradori sogar heute noch ein Regierungsmitglied stellt. Wichtigste Errungenschaft der Lega war, dass sie das Machtgeklüngel der Tessiner FDP und CVP zu sprengen vermochte. Giuliano Bignasca politisierte auch auf nationaler Ebene. Er war Nationalrat. Dort kooperierte die Lega mit der SVP. Bignasca machte aber auch durch seinen ausschweifenden Lebenswandel von sich reden. Mehrfach stand er vor Gericht. Sein wichtigster Mitstreiter Flavio Maspoli verstarb vor 6 Jahren. Somit fehlen der Lega dei Ticinesi nun die beiden wichtigsten Zugpferde. Verschiedene Stimmen sehen das Ende der Tessiner Protestbewegung voraus. In Ägypten kam es erneut zu Ausschreitungen. Wie verschiedene internationale Medien berichten, war der Auslöser, dass ein Gericht die Todesurteile gegen Fußballfans bestätigte. Weitere Fans erhielten schwere Gefängnisstrafen. Ihnen wird zur Last gelegt, dass sie verantwortlich für die Ausschreitungen vor einem Jahr seien. Damals kam es nach einem Fußballspiel zu massiven Krawallen, bei denen über 70 Menschen starben. Verurteilt wurden auch Polizisten, die meisten von ihnen wurden allerdings freigesprochen. Für die Fans ist klar, die Hauptschuld tragen eigentlich sie. Die Sicherheitskräfte sahen bei den Krawallen nämlich einfach zu und griffen nicht ein. Das Verhältnis zwischen der Polizei und den Fußballfans ist seit jeher angespannt. Die Fußballfans waren wichtige Kämpfer im Aufstand gegen den langjährigen Präsidenten Mubarak. Die Polizei gilt als Verbündete des alten Regimes. Aber auch die Polizei ist unzufrieden. Im Moment befinden sich mehrere Offiziere im Streik. Sie protestieren dagegen als Spielball der verschiedenen ägyptischen Machtgruppen missbraucht zu werden. Machtwechsel in Malta. Wie verschiedene Agenturen berichten, verlieren die Konservativen nach 15 Jahren ihre Macht. Wahlsiegerin vom Wochenende ist die Labour-Partei. Die Mittelmeerinsel erhält somit eine linke Regierung. Malta ist seit 9 Jahren Mitglied der Europäischen Union und hat seit 5 Jahren den Euro. Die ehemalige britische Kolonie ist ein Beispiel dafür, dass die europäische Integration auch funktionieren kann. Das Land hat eine florierende Wirtschaft und eine kleine Arbeitslosigkeit. Und noch zum Wetter. Morgen Dienstag wird es wechselnd bewölkt, vereinzelt kann es noch einmal regnen, dazwischen zeigt sich voraussichtlich die Sonne, das Thermometer zeigt bis zu 10 Grad. Übermorgen verabschiedet sich der Frühling vorerst wieder, der Winter kehrt für ein paar Tage zurück, es kann zu Schneeregen kommen, die Temperaturen sinken in der Nacht wieder unter die 0-Grad-Grenze, tagsüber wird es höchstens noch 4 Grad. In der zweiten Wochenhälfte bleibt es kalt, das Thermometer bewegt sich um die 0-Grad-Grenze, es kann auch in der Region Bern vereinzelt wieder schneien.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Sie hören das Rabe Info, wir kommen zum ersten Hintergrundbeitrag. Bei der Abstimmung über den Familienartikel haben Befürworter und Gegner mit dem Wohle des Kindes argumentiert. Das zeigt, wie unterschiedlich die Positionen in der Frage sind, was für Kinder das Beste ist. Letzten Dezember haben sich über 20 Organisationen zum Verein Stimme Q zusammengeschlossen. Ziel dieses Vereins ist, unter dem Motto Qualität im frühkindlichen Bereich, den Austausch zwischen Fachwelt und Gesellschaft vermehrt zu fördern. Heute stellt sich der Verein der Öffentlichkeit vor. Ich habe mit Heinz Altdorfer gesprochen. Er ist Präsident des Vereins Stimme Q und Vizepräsident der Schweizerischen UNESCO-Kommission. Ich wollte von ihm wissen, was man denn unter Qualität im frühkindlichen Bereich eigentlich genau verstehe.
Qualität in den ersten Lebensjahren ist ein Begriff, der sich ein bisschen neu bilden muss. Es geht darum, dass wir lernen, aus der Sicht des Kindes zu denken. Vom Wohl des Kindes her, welche Bedürfnisse hat es, wenn es die Welt erobert, wie lernt es? Und Qualität meint, dass wir alles dafür tun, ob in der Familie oder in der familienergänzenden Betreuung, dass das Kind auf diesem Weg, sich die Welt anzueignen, gut begleitet wird, gut lernt, sich verträgt mit anderen und Selbstvertrauen gewinnt.
Verschiedenste Organisationen aus den Bereichen Kinderbetreuung, aus dem Bildungsbereich, aber auch aus der Forschung haben sich zu einer Plattform zusammengeschlossen, dem Verein Stimme Q. Die Ziele der Plattform beschreibt deren Präsident Heinz Altdorfer folgendermaßen.
Das ist eine Art Kommunikationsplattform, ein Sprachrohr für mehr Qualität. Es geht darum, dass all diese Institutionen sich zu einem Netzwerk zusammengeschlossen haben und möchten, dass die Bevölkerung, die Familien in der Schweiz, aber auch die Entscheider in der Politik, aber auch die Wirtschaft vernimmt, wie wichtig das Qualität in der frühen Kindheit ist. Dieses Netzwerk ist nicht eine Organisation, die ein Dach über allem ist, sondern ist wirklich ein Netzwerk, das die einzelnen Organisationen stärken will und daneben aber auch eigene Aktivitäten pflegt.
Der Verein Stimme Q will sich nicht für politische Zwecke einspannen lassen. Konkret heißt das beispielsweise, die Frage, ob Fremdbetreuung für Kinder gut oder schlecht ist, ist für Stimme Q-Präsident Heinz Altdorfer gar nicht so wichtig. Hier kann eine andere Sichtweise helfen. Zum Beispiel die Frage, was den Kindern gut tut.
Wichtig ist für Kinder in der frühen Phase vor allem, in der sie ja sehr viel aufnehmen, in der sie fähig sind, auch sich schnell zu entwickeln, in der sie ungeheuer rasch auch Fortschritte machen, dass sie merken, dass sie eine gute Beziehung haben zu Erwachsenen, in einer Welt sind, wo sie sich wohlfühlen. Das Wohlfühlen ist ein ganz wichtiger Aspekt für eine gute Entwicklung des Kindes, dass sie aber auch auf Resonanz stoßen, dass sie mit dem, was sie tun, auch etwas bewirken können. Diese Frage, was tut Kindern gut, ist nie absolut für alle Kinder die gleiche, sondern da gilt es auch, individuell immer genau hinzuschauen, auch zu dokumentieren, zu sehen, was tun Kinder, was tut dieses und jenes Kind.
Ein Bauer hat einmal eine ganz unkonventionelle Idee geäußert, was für Kinder wichtig wäre. Zu jedem Schulhaus gehört eine Kuh. Die Idee dahinter: Kinder lernen so ganz natürlich den Kreislauf von Tieren und Pflanzen in der Natur. Und sie entwickeln eine Beziehung dazu. Brauchen wir heute solche völlig neuen Ansätze?
Das finde ich eine sehr lustige Idee. Wenn ich mir vorstelle, wie Kinder auf Tiere reagieren und welche Attraktivität Tiere für Kinder haben, dann glaube ich, es wäre das ein ganz lustiger Geselle auf dem Schulhof, so eine Kuh.
Sagt Heinz Altdorfer, Präsident des Vereins Stimme Q, zur Idee, dass es in jedem Schulhaus eine Kuh brauche.
Rabe Info 95,6.
Heute vor 2 Jahren, am 11. März 2011, nahm die Atomkatastrophe von Fukushima ihren Lauf. Eine Hiobsbotschaft jagte die nächste. Trotz des gigantischen Ausmaßes der Zerstörung gibt es in Japan bis heute kein grundsätzliches Umdenken. Regierung und Atomlobby setzen weiterhin auf Nuklearenergie. Nicht so der japanische Nuklearingenieur Masashi Goto. Goto stand lange Jahre im Dienste der Atomenergie. Er arbeitete als Wissenschaftler bei Toshiba. Heute ist er pensioniert und überzeugt, der einzige sinnvolle Umgang mit Nuklearenergie ist der Atomausstieg. Nasashi Goto ist heute unser Kopf der Woche, 2 Jahre nach Fukushima. Ein Bericht von Wilma Rall.
Also as much information as we can or what is actually
Diese Bilder werden in die Geschichte eingehen. Die Welt blickt nach Japan auf die Explosion
im auch in Bezug auf die Reaktion, den Umgang der staatlichen Stellen
des Reaktors eingestürzt. Japan fürchtet eine atomare Katastrophe.
Ob Dreisat oder ZDF, CNN, Sky News oder Al Jazeera, wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Meldung auf allen Fernsehkanälen und Radiostationen. Der 11. März 2011 wird nicht nur in Japans Geschichte eingehen. Fukushima war die schwerste Atomkatastrophe nach Tschernobyl und das fast exakt ein Vierteljahrhundert später. Lange, sehr lange war ungewiss, wie groß das Ausmaß der Katastrophe wirklich war. Die japanische Regierung hielt sich mit Informationen zurück, angeblich um Panik zu vermeiden. Mit dieser Begründung kann der japanische Nuklearingenieur Masashi Goto gar nichts anfangen.
Ich behaupte, dass die Maßnahmen der Regierung falsch waren. Sie hat zu lange gewartet, bis sie die Bevölkerung ausführlich informiert hat. Damit hat sie die Panik nicht verhindert, sondern einfach verzögert, auf Kosten der Bevölkerung. Andererseits aber, glaube ich, wusste die Regierung selber lange nicht, wie groß das Ausmaß der Katastrophe überhaupt war und wie sie reagieren sollte. Vor der Explosion des Druckbehälters hat die Regierung noch gesagt, es könne gar nicht sein, dass es zu einer Explosion komme. Aber zu genau dieser Wasserstoffexplosion ist es dann gekommen. Die Fachleute hatten offenbar wenig Ahnung von den Systemen. Sie dachten, die Schutzhülle würde halten. Dem war dann aber nicht so.
Und Masashi Goto weiß, wovon er spricht. Ende der 80er Jahre stieg der Nuklearingenieur beim japanischen Elektronikkonzern Toshiba ein, als Experte für die Planung und den Bau von Reaktorschutzhüllen. Damals war die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl noch frisch und auch in Japan gab es eine erste breite Debatte, wie man Atomenergie nutzen und gleichzeitig schwere Atomunfälle vermeiden könnte. Inzwischen ist Masashi Goto pensioniert und nach der Atomkatastrophe von Fukushima auch überzeugt, dass es gar nicht möglich ist, Reaktorhüllen zu entwerfen, die in jedem Fall standhalten. Der überzeugte Atomkraftgegner versucht mit seinem Expertenwissen in Fachgremien und in der Öffentlichkeit Überzeugungsarbeit zu leisten, dass der Atomausstieg der einzig richtige Weg ist, mit Atomkraft umzugehen.
Die Unfallgefahr ist einfach zu groß. Fukushima könnte jederzeit wieder passieren. Das Risiko für die Angestellten, für die Bevölkerung ist schlicht zu groß. Mit einer Kombination von Öl, Gas und Kohle und Wasserkraftwerken und erneuerbare Energien kann Japan genug Strom erzeugen. Es kommt halt darauf an, wie viel man in den Ausbau der erneuerbaren Energien investiert. Japan ist ein Industrieland. Wir haben die Technologie. Die Aufgabe vom Staat ist es nun, dort die Investitionen zu fördern. Was zählen schon günstige Strompreise, wenn man sie mit den Folgekosten von einem Atomunfall vergleicht? Eine nächste Atomkatastrophe könnte auch 10 Millionen Menschen betreffen. Und dann würde Japan untergehen.
Sehr lange hatten Japans Regierung und die Betreiberfirma TEPCO unisono gesagt, das Atomkraftwerk in Fukushima sei erdbebensicher gewesen. Erst der Riesentsunami hätte die schweren Schäden an den Atommeilern verursacht. Erst durch den Tsunami sei es zur Katastrophe gekommen. Daran hatte Masashi Goto schon länger seine Zweifel. Und inzwischen hat ihm der Bericht der unabhängigen Parlamentarischen Untersuchungskommission auch Recht gegeben.
Der Untersuchungsbericht hat gezeigt, dass nicht erst durch den Tsunami, sondern schon durch das Erdbeben einige zentrale Elemente kaputt gegangen sind. Zum Beispiel die Kühlwasserleitungen. Es gibt auch Aussagen von Mitarbeitenden des Atomkraftwerks. Sie haben offenbar bereits vor dem Tsunami große Wassermengen im Reaktor entdeckt. Dieses Wasser kam nicht vom Tsunami. Das war Kühlwasser. Das heißt, die Schutzhülle war schon vor dem Tsunami beschädigt. Die Betreiberfirma TEPCO hat lange versucht, die Erdbebenschäden zu verschleiern. Zum Beispiel hat sie den Zeitpunkt, an dem der Tsunami aufs AKW traf, einfach vorverschoben. Der Untersuchungsbericht zeigt nun aber, dass der Tsunami sehr viel später kam, als TEPCO immer behauptet hatte. Indem sie den Zeitpunkt nach vorne schob, hat TEPCO versucht, Schäden dem Tsunami anzulasten, die eigentlich schon durch das Erdbeben entstanden.
Der über 600-seitige Bericht wurde im letzten Sommer der Öffentlichkeit vorgestellt und erhielt in der internationalen Presse viel Lob. Fazit vom Bericht: Die Nuklearkatastrophe in Fukushima war nicht die Folge einer unkalkulierbaren Naturgefahr, sondern wurde durch Menschenhand verursacht.
Ich bin sehr zufrieden mit diesem ausführlichen Bericht. Er ist ein historischer Meilenstein. Aus zwei Gründen. Einerseits brachte er sehr viel neue Erkenntnisse über die Ursachen der Katastrophe. Er zeigt aber auch die Versäumnisse der Regierung und der Betreiberfirma TEPCO auf. Welche Maßnahmen hätten getroffen werden können und nicht getroffen worden sind. Damit legt er den Finger auf den wunden Punkt, nämlich die Verstrickungen zwischen der Atomlobby, den AKW-Betreibern, dem japanischen Wirtschaftsministerium und der Atomaufsichtsbehörde. Angst machen mir darum auch die Aussagen von japanischen AKW-Betreibern und der neuen Regierung, dass sie andere Atomkraftwerke wieder aufschalten und weiter betreiben wollen, ohne dass man bis ins letzte Detail weiß, warum es zur Atomkatastrophe von Fukushima gekommen ist.
Im letzten Frühling hatte die japanische Regierung beschlossen, alle 50 einsatzfähigen Atomreaktoren auf der Insel abzuschalten, nicht für immer, sondern nur für Wartungsarbeiten. Bis dahin deckten die Atomkraftwerke 30% vom japanischen Strombedarf. Es gab Pläne, diesen Anteil auf 50% zu erhöhen mit dem Bau weiterer Kraftwerke. Kurz nach der Atomkatastrophe kamen solche Pläne bei der Bevölkerung jedoch nicht mehr so gut an, was den früheren japanischen Ministerpräsidenten Noda zu einem Zickzackkurs bewog. Im letzten Sommer wurden die ersten beiden Atommeiler wieder hochgefahren, zwei Meiler direkt am Meer, und zwar ohne ausführliche Sicherheitsüberprüfung, kritisiert der Nuklearingenieur Masashi Goto. Im Herbst sprach die Regierung Noda wieder von einem längerfristigen Atomausstieg, wenn auch nur halbherzig. Im Dezember schließlich hat die Partei von Noda die Wahlen verloren. Shinzo Abe von den Liberaldemokraten übernahm das Zepter, auch in Sachen Atomenergie. Abe ist klarer Atomkraftbefürworter und hat bereits angekündigt, dass er innerhalb der nächsten 3 Jahre alle Reaktoren wieder hochfahren möchte. Beunruhigende Aussichten, meint Masashi Goto.
Anfangs Februar hätten unabhängige Ingenieure vom Parlamentsausschuss zum Atomkraftwerk Fukushima reisen sollen. Sie wollten genauer überprüfen, warum die Lecks in den Druckbehältern entstanden sind und das Kühlwasser ausfließen konnte. Die Betreiberfirma TEPCO aber hat das verhindert. TEPCO behauptete, es sei alles verstrahlt und es sei zu dunkel dort. Sie könnten die Experten von der Untersuchungskommission nicht begleiten. Die Untersuchung wurde abgesagt. Dann aber hat sich herausgestellt, dass es gar nicht so dunkel ist, und jetzt wollen die Nuklearexperten einen zweiten Anlauf nehmen.
Zwar existiert in Japan mittlerweile eine ziemlich unabhängige Nuklearsicherheitsaufsichtsbehörde. Sie nimmt die Betreiberfirmen stärker in die Pflicht und weist auch die Regierung von Ministerpräsident Shinzo Abe in die Schranken. Trotzdem sei der Widerstand gegen die Atomkraft in Japan schwieriger geworden seit der Wahl von Shinzo Abe.
Vor dem Regierungswechsel Ende letzten Jahres gab es einige aktive Bewegungen. Seit die neue Regierung an der Macht ist, ist der Widerstand schwieriger geworden. Bei den letzten Wahlen war die Atomkraft kein großes Thema. Sie ist im Wahlkampf ein bisschen untergegangen. Aber laut Umfragen lehnen immer noch rund 70% der japanischen Bevölkerung die Atomkraft ab.
Zwei Jahre nach Fukushima sagt der Nuklearingenieur Masashi Goto immer noch 70%. Man könnte aber auch sagen, nur noch 70%. Wenn japanische Regierung und Atomlobby dabei bleiben, dass Japan ohne Atomkraftwerke längerfristig nicht genügend Strom produzieren kann, wird es wohl auch nicht mehr allzu lange dauern, bis alle 50 Meiler in Japan wieder am Netz sind.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das, meine Damen und Herren, war's für heute Montag, den 11. März vom Rabe Info. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen um 11 Uhr. Nachhören kann man das Info jederzeit unter www.rabe.ch. Verantwortlich für die heutige Sendung waren Wilma Rall, Michael Spahr und Benedikt Bachmann, der Sie auch am Mikrofon durch die Sendung begleitet hat. Merci fürs Zuhören, ich wünsche euch allen einen schönen Tag.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.